Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte euch, liebe Geschwister der Gemeinde Chemnitz, herzlich begrüßen und auch mit Gnade euch und Friede von Gott wünschen. Also so ähnlich fangen auch viele Briefe des Paulus an. Also die Begrüßung, ja, ist schon wichtig, wie man begrüßt wird, wie man sich begegnet. Und das Thema, was ich heute vorhabe, mit euch ein paar Gedanken durchzugehen, ist schlicht und ergreifend Liebe. Ja. Und zunächst mal am Anfang, also es war auch jetzt in dem Lied zum Ausdruck gekommen, die Frage wäre auch, was ist das Gegenteil von Liebe? Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass. Ne? Also das sind so die Gegensätze. Ne? Und mir ist es in der Vergangenheit wieder wichtig geworden, darüber nachzudenken, was bedeutet die Liebe für mich zu Gott, zu den Menschen im Umgang miteinander. Und gerade diese Themen oder das Thema Hass begleitet uns ja tagtäglich oder viel öfters, wenn man so hört, was ich bin jetzt da nicht unterwegs in den sozialen Medien, wie man so schön sagt, hier auf Facebook und wie das alles heißt, da bin ich. Aber wenn man da so hört, ne, also es sind ja sehr viele, die da unterwegs sind und da überwiegt der Hass. Ne, das muss man ganz klar sagen. Also hat sich wohl, also meine Erfahrung, ich bin ja auch schon ein paar Jahre mit unterwegs hier in der Entwicklung und so weiter. Also es hat sich, denke ich mal, ihr könnt es auch bestätigen, hat sich sehr viel zum Negativen entwickelt. Einfach muss man einfach sagen, ja, es wird mehr gehasst als geliebt. Ich meine, gut, der Mensch war schon immer eher dabei, an sich selber zu denken und der Egoismus. Aber in den letzten Jahren oder letzten Zeit, gerade auch durch die Krisen jetzt, ne, wenn wir die vergangenen Jahre sehen, sind ja mittlerweile Jahre, wo wir jetzt durch Krisen laufen, also Stichwort Corona und jetzt Energiekrise und so weiter, Klimakrise. Ja, das alles und auch davor war ja in Anführungszeichen Flüchtlingskrise, war ja auch schon da. Ne? Da ging es ja erst so richtig, also mit richtig los mit dem Hass, sag ich mal, auf Fremde und auf die, die sich für die Fremden einsetzen, die sie willkommen heißen und so weiter. Also diese ganze Palette hat doch zugenommen und deswegen ist es, denke ich, für uns Christen, die wir ja mit Jesus verbunden sind, mit Gott verbunden sind, mit dem Gott der Liebe verbunden sind und an ihn glauben, ist es eigentlich unsere Pflicht, wenn wir nachher noch sehen, oder ein Gebot sogar steht, zu lieben, ja, und den Hass zu meiden und dem Hass, sag ich mal, aus dem Weg zu gehen und nicht den Hass zu schüren oder zu erwidern, sondern in Liebe zu Gott und zu allen Menschen unterwegs zu sein und zu leben. Ja, zunächst eine kurze Einführung. Liebe wird gegeben oder muss zuerst gegeben werden. Danach kann eine Reaktion in Form von Gegenliebe des Gegenübers erfolgen. Und Liebe kann nicht gefordert werden. Also es geht nicht, so muss ich jemanden konkret angucken, du musst mich jetzt lieben. Ja, das funktioniert nicht. Ich denke mal, das wissen wir alle. Also es ist immer, ich kann es nicht fordern, obwohl es von Gott ein Gebot oder vom Herrn ein Gebot ist natürlich, aber ich kann es vom anderen nicht fordern. Liebe ist immer eine freie und eine ganz bewusste Willensentscheidung. Also ich muss mich für die Liebe zu jemandem, zu Gott und zu den Menschen ganz bewusst entscheiden. Also es hat mit Gefühlen zunächst mal nichts zu tun. Es wird gerne verwechselt vielleicht, nicht im Gegensatz, aber verliebt sein ist ja auch so ein Begriff. Ne? Ich denke mal, alle, die wir verheiratet sind, haben das erlebt oder erleben das hoffentlich auch immer wieder noch, weil es ist ja keine einmalige Sache, sich zu verlieben. Ja, also ich sag mal, wenn man sich verliebt, das ist schon mehr ein Gefühl. Ja, und aber aus dem Verlieben sollte oder wenn da nicht echte Liebe draus wird, dann kann aus einer Beziehung nichts werden. Ja, ich kann natürlich auch verliebt sein in mein Auto, in mein Haus, es gibt viele auch Gegenstände, in die ich mich verlieben kann. Ja. Aber das ist eher ein Gefühl und ja, ich sage jetzt mal so, das überkommt mich ein Stück weit schon. Ne? Also ich denke mal, das können wir alle bestätigen. Aber das hat mit Liebe, mit der eigentlichen Liebe eigentlich ja nicht direkt was zu tun. Ja. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, es lohnt sich zu lieben. Ne? Denn was hat Gott gesagt? Die Liebe wird nicht leer zurückkommen. Also es wird immer eine Reaktion hervorrufen. Genauso wie der Hass eine Reaktion hervorruft. Ne? Das ist immer der Gegensatz. Wenn ich jemanden mit Hass und mit Widerstand und entgegen, dann wird mir auch Hass, dann kann ich nichts anderes erwarten wie Hass. Ne? Ihr kennt alle auch den Ausdruck, so wie ich in den Wald reinrufe, so schallt's zurück. Und auch ein ganz wichtiger Punkt oder ein Ansporn dazu ist, wer liebt, wer Liebe weitergibt, der hat also immer einen Gewinn. Und es braucht oftmals gar nicht viel. Ja, es genügt schon, wenn man jemanden eine Freude macht, das kann man jeden Tag, durch ein Lächeln, durch freundliche Worte, durch eine freundliche Begrüßung, durch Kleinigkeiten jemanden etwas Gutes tun, helfen oder kleine Geschenke bereiten, Aufmerksamkeit geben, schenken dem anderen. Das sind alles so Dinge, die sollten unseren Alltag auch prägen. Und die Reaktion, was ist die Reaktion? Ich denke mal, das können wir alle auch erleben oder haben wir schon erlebt. Und es soll auch ein Ansporn sein, dass wir das auch weiter erleben sollen und können. Eben in der Regel kommt uns dann Freundlichkeit und Dankbarkeit entgegen. Ne? Und das ist dann wieder, ist doch da eine schöne Sache, beziehungsweise ist dann ein Ansporn. Und das ist dann ein Stück weit vielleicht auch die Frucht des Ganzen. Ja, das zu Beginn, und ich habe jetzt zwei Punkte. Einmal, den ersten wollte ich etwas kürzer gestalten. Einmal ist ja die Frage, oder der Punkt, die Liebe zu Gott. Und dann natürlich die Nächstenliebe. Ne? Das sind die beiden Punkte. Und dazu zu Beginn, das erste Gebot kennen wir alle. Aber ich lese es jetzt hier aus Markus 12, also nicht aus Mose. Und wir kennen alle die Begebenheit, ja, die Frage nach dem ersten Gebot. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, also Jesus, ne? Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist keiner außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. In Römer 13, Vers 10 steht noch, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Jetzt habe ich zwei Beispiele aus der Bibel über Menschen, wie das ganz praktisch aussieht oder aussehen kann, die Liebe zu Gott, weil ich muss persönlich sagen, ich tue mich da immer schwer, wenn ich sagen will, wie kann ich jetzt Gott direkt, aber kommen wir in ein paar Punkten jetzt drauf. Aus 1. Mose, Kapitel 12, 1. Mose, was habe ich, Kapitel 12, genau, Abraham, über Abraham. Abraham lebte mit Gott und er glaubte Gott, was Gott ihm zusagte. Also er hat an Gott geglaubt und er hat darauf vertraut und dadurch beweist er, oder das ist also die tätige Liebe, die tätige Liebe, die sind nicht nur Worte, sondern die setzt es um in die Tat, im Leben. Und was war dort gewesen, beziehungsweise Gott hatte dem Abraham ein neues Land verheißen, ein besseres Land. Ja. Und was macht Abraham? Wir wissen, Abraham liebte Gott, ganz klar, er vertraute Gott und er geht los. Er weiß nicht, was werden wird, er geht los in das verheißene Land. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Es war bestimmt eine sehr lange, beschwerliche Reise. Er hat ja seine ganze Familie, können wir alles lesen, ich will das jetzt nicht alles ausführen, er war ja sehr reich, der Abraham, wissen wir, war ein sehr reicher Mann. Und hatte sehr viel Vieh, sehr viel Angestellte, große Verwandtschaft wahrscheinlich auch noch dabei. Ja, hat alles mitgenommen und Er ist ein fremdes Land in, und wohin? Fremde Völker waren dort. Ein fremdes Land in die Fremde ist er gezogen. Ja, das war das eine. Und als er ankam, hat sich das bestätigt. Das war dann die, sag ich mal, die Erfüllung der Verheißung auch. Aber es geht noch weiter. Wir wissen alle, Abraham und Sarah hatten keine Kinder. Ja. Und was verheißt Gott dem Abraham? Er verheißt ihm einen Sohn. Und aus diesem Sohn soll ein großes Volk werden. Also er verheißt, wir wissen das hinten raus, verheißt ihm das Volk Israel letztendlich, ne, ein großes Volk. Aber da war niemand. Ne. Aber Abraham liebte Gott, indem er an seine Verheißung geglaubt hat. Er hat daran geglaubt. Ja, auch wenn es erstmal unmöglich erschien. Wir wissen, er war fortgeschritten im Alter. Auch die Sarah war schon nicht mehr im gebärfähigen Alter. Aber trotz allem, er hat auf Gott vertraut. Wir wissen, es gab ein paar Umwege, ja, also so direkt war es dann. Aber er hat am Ende wirklich fest daran geglaubt. Er hat den Glauben nicht verworfen, sondern er hat damit gelebt oder darin gelebt. Und er bekam ja dann auch den Isaak. Und da geht es ja noch weiter. Und Gott fordert ja den Sohn Isaak von ihm. Auch da glaubt, verliert Abraham den Glauben nicht. Ne? Also kann man eigentlich sagen, Abraham wird hier auf die Probe gestellt. Er liebt Gott mehr als seinen Sohn. Das muss man so ganz klar sehen. Er liebt Gott mehr als seinen einzigen Sohn. Und wir sehen am Ende, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Und Gott hat Abraham reichlich gesegnet darüber. Das ist also der Lohn, der Dank dafür. Ein weiteres Beispiel ist der König David. Will ich kurz noch ein paar Punkte dazu ansprechen. Aus dem 1. Samuel, Kapitel 16. Ja, warum hat Gott den David als König auserwählt? Auch da wieder eine ähnliche Begebenheit oder ähnlicher Hintergrund. David lebte mit Gott. David liebte Gott von ganzem Herzen. Und er wird ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt in der Bibel. Und er vertraute schon früh in jungen Jahren als Schafhirte auf Gott. Er lebte mit Gott, er vertraute auf ihn und deswegen, also Gott hat sein Herz gesehen. Wir kennen ja die Geschichte, die ganzen Brüder waren aufgereiht und der allerletzte, der kleinste, sollte dann gesalbt werden, der David eben. Und ja, das kam aber nur dazu, weil er wirklich von klein auf, beziehungsweise schon in jungen Jahren, mit Gott lebte und ihn liebte und eben mit Gott gelebt hat. Und Gott, also David lebt auch weiterhin mit Gott. Bei allen wichtigen Entscheidungen hat er Gott um Rat angefleht, hat gebetet und Gott hat ihm auch Segen geschenkt. Es gab auch da, wissen wir alle, Umwege, auch wo er zum Beispiel eigenmächtig gegen die Feinde kämpfen wollte. Was ist passiert? Eine herbe Niederlage. Ne? Gott hat ihn nicht siegen lassen. Es war eine herbe Niederlage. Es war nicht der Wille Gottes. Und auch David hat sich in große Sünden begeben. Er hat eigentlich die schlimmsten Sünden getan, die schlimmsten Verbrechen, könnte man fast sagen, getan, die es gibt, mit Ehebruch, Mord, ja, könnte man heute sagen, Kapitalverbrechen, ne, das ist also mit das Schlimmste, was man tun kann. Also Mord insbesondere, auch Ehebruch natürlich. Und dann die Volkszählung war ja auch nicht Gott gewollt, ist auch eine große Sünde gewesen. Er musste auch natürlich die Frucht tragen der Sünde, das hat blieb bei ihm auch nicht aus. Aber der Unterschied, beziehungsweise das Besondere an David ist, er ist umgekehrt. Er ist bei Gott geblieben, er hat Buße getan und er hat, sage ich mal, Gott hat ihn nach wie vor geliebt. Ja, das muss man einfach so auch stehen lassen oder beziehungsweise ganz klar unterstreichen. Und warum? Weil David umgekehrt ist. Er ist umgekehrt zu Gott, er hat Buße getan und ja, Gott hat ihm vergeben. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Jeder, der Buße tut, jeder, der zurückkehrt zu Gott, der wird wieder aufgenommen, beziehungsweise ja, der kann in der Liebe im Haus Gottes bleiben. Ne? Das ist also ganz wichtig. Ja, dann das Gebot der Liebe aus Johannes Kapitel 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Also es ist immer noch die Liebe zu Gott. Bleibt in meiner Liebe. Also Jesus ist ja der Mensch gewordene Gott. Ja, da wird es jetzt schon wieder konkreter, wenn wir jetzt uns die Liebe zu Gott anschauen. Ne? Gott ist irgendwo manchmal sehr abstrakt. Ja? Gott, wir können Gott ja nicht sehen, aber in Jesus ist Gott Mensch geworden. Und wenn wir Jesus anschauen und ihn hören und ihn betrachten in der Bibel, dann wird es, kann es, soll es praktisch werden und ganz konkret werden auch. Und Jesus spricht ja hier zwar zu seinen Jüngern, aber er spricht auch uns damit natürlich an. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also, es ist ein Gebot zu lieben. Das haben wir ja auch in den 10 Geboten schon gelesen. Letztendlich das größte Gebot, und Jesus wiederholt es, unterstreicht es mehrfach. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, das konnte erstmal nur Jesus natürlich tun, sogar, er hat sogar sein Leben für die Feinde sogar gegeben, nicht nur für die Freunde, für seine Feinde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also nochmal, ein Gebot. Wie sieht nun die Liebe zu Gott, also das war das, die Worte Jesu. Und jetzt ist die Frage, wie sieht jetzt nun die Liebe zu Gott aus, beziehungsweise zu Jesus Christus ganz konkret aus? Voraussetzung ist natürlich, um Gott und den Herrn zu lieben, der Geist Gottes. Und auch, dass Gott uns zuerst geliebt hat, ist natürlich auch eine ganz klare Voraussetzung oder Grundlage. Und er, wie hat es bewiesen? Wir werden nachher auch daran denken, eben sein Opfer seines Sohnes Jesus Christus für uns, für die Sünde. Und das war, ist der Liebesvorschuss Gottes. Und wer das, wer daran glaubt und es für sich persönlich angenommen hat, der hat auch den, ist die Verheißung, den Heiligen Geist bekommen, den Geist Gottes bekommen. Und der Geist befähigt den Menschen erst richtig, Gott und Jesus zu lieben. Ja. Vorher, ich denke, ein Ungläubiger, also ist meine Überzeugung, ein Ungläubiger, der, sage ich mal, von Gott nichts wissen will, ja, wie soll der Gott lieben? Geht nicht. Also, und ein Mensch kann wirklich nur Gott und Jesus auch lieben, wenn er den Geist Gottes bekommen hat. Und Gott möchte unsere Herzen erreichen. Er möchte keine Schlachtopfer. Und auch ein Punkt ist, man kann sich die Liebe Gottes auch nicht erwerben. Zum Beispiel denken ja viele, in manchen Glaubensrichtungen ist es ja verbreitet, dass ich durch Opfer, also durch Spenden, durch Hilfsaktionen und alles Mögliche, versucht man, das Gewissen zu beruhigen. Ich mache vieles und dann denkt man, ja, dann muss mich Gott schon lieben. Dann muss er mich schon annehmen, wenn ich jetzt hier dieses und jenes tue. Das funktioniert nicht. Weil eben ganz klar, Gott will keine Opfer, er will das Herz. Er will den Mensch, also er will den Herz, das Herzen. Es geht natürlich nicht darum, dass ich keine Hilfsaktion, dass ich nicht Opfer bringen soll. Natürlich ist das richtig und gut. Wir sollen auch Opfer bringen, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich will jetzt da nicht weiter drauf eingehen, die richtigen Opfer, mit der richtigen Motivation. Es kommt immer auf meine Motivation drauf an. Aus welcher Motivation mache ich was? Gebe ich Opfer, um Gott gut zu stimmen, ja? Oder aus Liebe, ne? Die ist der Antrieb, die Liebe, und um jemanden zu gewinnen vielleicht. Ne? Es gibt also verschiedene Aspekte, und natürlich prinzipiell wollen wir die guten Taten, die guten Werke, die tagtäglich auf dieser Welt geschehen, also nicht schmälern. Also das will ich auf gar keinen Fall. Ja, und Gott hat uns schon eine große Freude durch seinen Sohn Jesus Christus gemacht. Und wir sollen uns immer wieder neu an ihm freuen. Ja, das wollen wir auch heute ja wieder tun, an ihm, an seinem Werk. Und er will uns auch Freude dadurch schenken. Und ich denke mal, alle, die wir mit Gott, mit Jesus leben, können das bestätigen. Ja, und wie liebe ich nun Gott? Indem ich seine Wünsche erfülle. Ja, Jesus sagt es ja, ist ganz klar. Aber die Frage, hat Gott Wünsche an uns? Müssen wir jetzt fragen. Ja, was für Wünsche hat er denn? Eben, dass wir seine Gebote, seine Gedanken und seine Pläne für unser Leben umsetzen und daran festhalten und sie befolgen. Haben wir gerade auch, er sagt Jesus, unterstreicht es deutlich. Aber um das zu erreichen, was müssen wir tun? Wir müssen dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben. Ja. und auch Teile von unserem Leben ihm nicht verschließen. Ja, da sind wir, also spreche ich von mir, es ist ein Prozess. Das wird nie von jetzt auf gleich geschehen, aber wir sollen, so wie David, auf dem Weg sein. Ne? Das ist der Punkt. Ja, dann die Liebe zum Nächsten, die Nächstenliebe. Ja, hier geht's um, natürlich angefangen von zur eigenen Familie, zu den Geschwistern in der Gemeinde, Arbeitskollegen, Nachbarn, überall, wo wir mit Menschen zu tun haben. Es gibt sicherlich eine Staffelung. Ja, natürlich ist ganz klar, wenn mich jemand fragen würde, wen liebst du am meisten, dann würde ich sofort sagen, meine Frau, meine Kinder, meine Familie, und dann geht's weiter. Ne? Also, es gibt schon Unterschiede, das heißt auch in der Bibel. Zuerst sollen wir an die Gläubigen, an die Geschwister, schreibt Paulus, natürlich denken, aber natürlich auch an alle anderen. Ne? Also, es gibt schon eine Rangfolge, ist auch ganz klar, ganz normal. Aber eben, es geht um die tägliche, tätige Liebe auch. Denn in 1. Johannes 4,20 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, den er vor Augen hat, wie kann er Gott lieben? 1. Johannes 3,18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Jakobus, Kapitel 2, Vers 8 steht, wenn er wirklich das königliche Gesetz, ist auch interessant, es ist ein königliches Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Auch ein wichtiger Aspekt ist im 1. Johannes 3, Vers 11, die Bruderliebe wird auch als Kennzeichen des ewigen Lebens bezeichnet. Da steht nämlich, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. 1. Johannes 3, Vers 14 geht's um, und es ist auch eine Voraussetzung für das ewige Leben. Dort steht's konkret jetzt nochmal. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Warum? Weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist interessant. Natürlich wissen wir, der Herr Jesus hat durch sein Werk uns das ewige Leben erworben. Aber die Umsetzung, darum geht es jetzt hier, ist als Voraussetzung für das ewige Leben, ist die Nächstenliebe, ist die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe. Und wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist also auch eine ganz klare Warnung oder ein ganz klarer Hinweis. Ja, dann geht's noch um die tätige Liebe. Ich möchte jetzt aus Anbetracht der Zeit nicht den kompletten Text hier lesen. Und zwar geht's um die Stelle, ich habe jetzt den, die genaue Bibelstelle, es kommt in mehreren Evangelien, ihr kennt alle die Geschichte der barmherzige Samariter, ne? Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und da habe ich mir drüber geschrieben, zuerst der andere, beziehungsweise der nächste. Ja. Und ich fasse es kurz zusammen nochmal. Ne? Also wir wissen, Jesus wurde gefragt von einem Gesetzeslehrer, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Ne? Und dann sagt Jesus die Gebote. Ne? Also du sollst Gott lieben, Nächsten lieben und so weiter. Und dann sagt der Gesetzesgelehrte, das habe ich getan. Ne? Ja, so. Und dann aber kommt ja dann noch Erba sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, also die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott, tu dies und du wirst leben. Indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist nun mein Nächster? Wer ist es denn? So, und wir kennen die Geschichte mit dem Mann, der auf Reisen war und unter die Räuber gefallen ist und Schreckliches erlebt hat und halbtot am Wegesrand lag, und dass da erstmal hier, wer kommt zuerst, der Levit und dann der Pharisäer vorübergeht, und die haben alle was Wichtigeres zu tun, als Hilfe zu leisten, ne? Die wollen sich vielleicht auch in keine Gefahr begeben, sich nicht schmutzig machen und so weiter, und sowieso, ich weiß nicht, inwieweit man das gesehen hat, dass es ein Samariter war, die Samariter waren ja auch verhasst in Israel, das wissen wir auch, vielleicht war das auch mit dem Grund, steht jetzt hier nicht so, aber ja, und dann kommt ja eben, der Überfallene war kein Samariter, aber der Samariter kam dann, und gerade eben der Verhasste, der hat ihm geholfen. Ne? Das war jetzt eine falsche Interpretation. Okay, der hat ihm geholfen und er hat sich veräußert. Er hat sich in Gefahr begeben, er hat alles getan, dass er hat sich komplett zurückgestellt, hat alles, was er vorhatte an dem Tag, auf die Seite getan, alle Termine, alle Verbindlichkeiten, war ihm war dieser Verletzte, dieser Mann, Mensch, der unbedingt Hilfe brauchte, am wichtigsten, hat ihn als erste Stelle gesetzt und auch noch drüber raus, er hat ihn in eine Herberge gebracht und auch noch bezahlt und gesagt, wenn er noch was braucht, dann bezahle ich das alles, er soll eben gut für ihn sorgen, der Wirt entsprechend. Und dann kommt eben, und er sprach, hat er dann gefragt, wer war nun der, die Barmherzigkeit verübt hat, dann sagt natürlich der Pharisäer, der gefragt hat, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, und jetzt geh hin und handle ebenso. Ja, das sind ganz praktische Dinge auch für uns. Wie oft denkt man oder fährt man irgendwo oder kommt man irgendwo vorbei, ja, am Wegesrand, ich bin manchmal mit dem Fahrrad unterwegs, wenn man so jemand sieht, irgendwo eine Panne hat, man denen vielleicht helfen kann oder so, aber manchmal denkt man, jetzt habe ich es eilig oder so und fährt vorbei. Also es gibt immer wieder, es muss nicht unbedingt jetzt ein Unfall sein, ein Schwerverletzter, der am Straßenrand liegt. Es geht um auch kleinere, einfachere Dinge, wo ich irgendwo immer mich entscheiden muss, ja, das ist jetzt mein Nächster, hier möchte ich Liebe üben und hier möchte ich mich einsetzen und den anderen an erste Stelle setzen. Das ist eigentlich die Botschaft. Ne? Ich mich zurücknehmen und den anderen an erste Stelle setzen. Und ihm Hilfe und Liebe zuteil werden lassen. Ja, noch ein kurzer Blick auf die Feindesliebe. Ist auch ein ganz besonders schwieriges Kapitel. Ne? Ist eine, ich sage mal, die schwierigste Liebe, die uns aufgetragen ist. Aber eigentlich ist hier die Botschaft, ich möchte es ja nicht alles vorlesen dazu. Die Botschaft ist, wenn wir angefeindet werden. Es gibt ja diese Stellen mit dem, steck dich einen auf die linke, halt ihm die rechte hin und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir uns alles gefallen lassen sollen. Es geht darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass ich nicht zurückschlag. Wenn ich mit Hass oder mit Worten oder sonst irgendwie konfrontiert bin mit Feindseligkeit, dass ich die Feindseligkeit nicht zurückgebe. Das ist eigentlich die Botschaft, dass ich sie ertrage und vielleicht auch noch mehr ertrage und eben mit Liebe antworte. Und da können wir wirklich drauf uns bewusst sein, die Liebe wird am Ende den Sieg davon tragen. Zu was führt der Hass? Das sehen wir gerade aktuell, zu Krieg und Vernichtung, zu Tod. Ja? Und der Hass wiegelt sich auf. Und ihr könnt es alle ausprobieren, ja? Wie ihr einander begegnet. Ja, natürlich, ihr solltet jetzt nicht machen, dem anderen mit Hass begegnen, ja. Aber wir haben das alle erlebt, ne. Es gibt doch Situationen, wenn wir ehrlich sind, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, überall, werden wir mit Feindseligkeiten konfrontiert, werden wir angegangen. Ja. Und wenn wir genauso reagieren, dagegen schießen, was passiert? Es wird nur noch schlimmer, ja. Es gibt keine Lösung, ne. Deswegen sollen wir eigentlich immer darauf bedacht sein, eben deswegen nicht alles gefallen lassen, in dem Sinn, um eine Lösung bemüht sein, und wenn das nicht möglich ist, dann muss man es auch stehen lassen, aber auf gar keinen Fall dagegenhalten, zurückschießen, da sind wir nämlich schnell. Also wenn ich mich so sehe, ne, oder wenn wir uns betrachten, wenn wir ehrlich sind, dann schießt gerne schnell zurück, ne, aber dann ist es raus, wenn man irgendwo ein Wort kann ich nicht mehr einfangen. Ist gesagt. Es gibt dann wir wissen das in der Politik und so weiter, gibt es dann Dementis, ne? Wenn irgendjemand das gesagt hat, versucht man das wieder zurückzuholen, aber das geht nicht mehr. Das ist raus und Schluss. Und deswegen, das Beste ist eben, wenn ich was sage, dann Liebe und Freundlichkeit und das Gute soll ich hervorheben. Das darf ich und soll ich zu jeder Zeit und immer tun. Ja, noch zum Schluss. Ein Auszug aus dem Hohelied der Liebe möchte ich noch vorlesen aus dem 1. Korinther Kapitel 13 ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Genau das ist der Punkt. Den Hass soll ich nicht zurechnen. Sie freut sich nicht mit Ungerechtigkeit. Ja, also auch hier so hintenrum, ne, diese Sachen, ne, das wird ja oft, wenn man hintenrum über andere redet, das ist oftmals so Ungerechtigkeiten. Ne. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit, das ist doch wunderbar. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Ja, kurz noch zwei Sätze zum Schluss, zur Zusammenfassung. Gott bzw. Jesus Christus lieben heißt immer, ihm unser ganzes Herz öffnen und zur Verfügung stellen. Das heißt, seine Wünsche, seine Anweisung, Führung, die Gebote erfüllen, in seinem Wort täglich leben und mit ihm täglich in Verbindung stehen. Das ist sein Wille für uns. Gott Freude machen, und damit machen wir Gott eine Freude. Dann die Liebe zum Nächsten. Es gibt da so eine, ich sage immer die goldene Regel, oder ist auch ein Gebot, das hat Jesus auch gesagt, mit dem Motto wünsche ich euch oder möchte ich euch in die neue Woche jetzt noch nicht entlassen, wir sind ja noch zusammen, aber trotzdem schon dem anderen das tun, was ich mir selber wünsche, was man mir tun sollte. Also das, was ich von dem anderen erwarte, das soll ich dem Nächsten tun. Das, was ich von meinem Gegenüber erwarte. Und dem Nächsten eine Freude machen. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Ja, und jetzt, also das 552, haben wir jetzt ab der... Bitte? Ja, dann möchte ich aber noch aufs Abendmahl noch überleiten. Wir wollen jetzt ja das Abendmahl feiern. Und dazu sind alle herzlich eingeladen, die eben genau das glauben an Jesus Christus, dass Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist und sie Vergebung der Sünden haben und die das auch mit der Taufe bezeugt haben, die sind herzlich eingeladen. Amen.